Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Als Bund und Länder den harten Lockdown, den wir seit Dezember erdulden, bis 14. Februar verlängert haben, taten sie das in der Hoffnung, die Infektionszahlen so weit zu drücken, dass die 7-Tages-Inzidenz bundesweit wieder unter 50 pro 100.000 Einwohner sinkt. Aber wie nah sind wir diesem Ziel tatsächlich gekommen? Und welche Handlungsoptionen sollten beim nächsten Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch auf den Tisch? Professor Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes hat gestern die neuesten Prognosen des Covid-Simulators veröffentlicht, der das Infektionsgeschehen in ganz Deutschland seit Monaten ziemlich präzise abbildet. Ich habe ihn vorhin gefragt, aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz im Bundesdurchschnitt bei 94. Schaffen wir die Zielmarke 50 bis zum 14. Februar?
Ja, also wenn das Infektionsgeschehen deutschlandweit so weitergeht, würde ich schon annehmen, dass wir eine Inzidenz von ungefähr 50 in etwa um den 18. Februar erreichen, also kurz nach dem anvisierten Datum vom 14. Februar.
Allerdings ist das Bild regional doch ziemlich gemischt noch. Die 7-Tages-Inzidenz liegt an über 350 Orten derzeit noch über 50, zum Teil extrem weit drüber. Beispiel Kreis Schmalkalden in Thüringen aktuell 335 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohnern. In Tirschenreuth in Bayern ist man bei 312. Wie lange wird man sich denn in diesen Gegenden noch gedulden müssen, bis man die 50er-Marke in Sicht hat und über Lockerung überhaupt nachdenken könnte?
Ja, das ist natürlich wichtig, dass wir dieses heterogene Bild des Infektionsgeschehens deutschlandweit einfach betrachten. In diesem Kreis Schmalkalden, den Sie gerade erwähnt haben, dort ist der R-Wert aktuell noch relativ hoch, der liegt bei ungefähr 1. Wenn wir jetzt annehmen würden, dass der sich ähnlich wie im restlichen Thüringen auf ungefähr 0,7 absinken würde, dann würden wir es eigentlich erreichen, dass wir Mitte bis Ende März eigentlich die Inzidenz von 50 erst erreichen. Also es wäre noch ein relativ langer Weg dahin.
Verraten Ihre Analysen denn eigentlich, was in diesen Hotspots, die wir da gerade noch haben, schiefgelaufen sein könnte? Was wurde da anders gemacht?
Ja, also wir untersuchen gerade genau diese unterschiedlichen Infektionsgeschehen deutschlandweit zwischen den Bundesländern, aber auch in den einzelnen Landkreisen. Abschließend können wir das noch nicht sagen, weil natürlich oft auch dann spezielle Veranstaltungen zum Beispiel in diesen Hotspots dafür verantwortlich sind, die wir uns dann genauer angucken müssen. Deutschlandweit sehen wir aber schon Unterschiede zwischen den beispielsweise ostdeutschen Bundesländern, die momentan deutlich besser dastehen, was die R-Werte angeht als die westdeutschen, dass diese Unterschiede auch darauf zurückzuführen sind auf bestehende Ausgangsbeschränkungen, die Schulung, wie die Notbetreuung durchgesetzt wird, aber auch beispielsweise Schnelltests an Grenzen sind Faktoren, die wir eben berücksichtigen und die einen Einfluss partiell zu haben scheinen.
Der R-Wert, der schon angesprochen ist, im Bundesdurchschnitt gerade bei 0,78 und auf dieser Basis konnten Sie dann eben auch berechnen, dass man bis zum 18. Februar im Bundesschnitt dann eigentlich diese 50er-Schwelle erreichen würde. Wie sicher sind solche Prognosen? Weil jetzt haben wir alle gehört von mutierten Virusvarianten, die sich zum Teil bis zu 40% effizienter verbreiten. Fließt das schon ein in Ihre Modelle oder könnte das noch alles aus dem Ruder laufen lassen?
Ja, also in dem Online-Simulator haben wir das noch nicht berücksichtigt, aber der im Hintergrund laufende Simulator berücksichtigt das schon. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, dass wenn diese Mutante oder die Mutanten aus Südafrika oder Großbritannien hier Überhand nehmen, dass dann diese R-Werte um 40-50% ansteigen. Was bedeuten würde, dass der R-Wert von knapp 0,8 dann entsprechend auf 1,2 ansteigen würde über einen Zeitraum von 1 bis 2 Monaten. Und das bedeutet dann, dass wir eigentlich von einem Absinken, wie wir es jetzt haben, wieder in einen Anstieg übergehen würden. Und das würde natürlich die Sache deutlich verkomplizieren. Wir müssen die Maßnahmen dann entsprechend auch noch weiter zurückfahren und verstärken den Lockdown.
Das heißt, Ihre Prognose, dass wir bis zum 18. Februar die 50er-Schwelle bundesweit im Mittel erreichen würden, gilt natürlich nur, solange diese Mutanten sich nicht rasch weiter verbreiten.
Ja, also aktuell spielen die Mutanten in dem aktuellen deutschen Infektionsgeschehen wahrscheinlich noch keine Rolle. Der Anteil ist noch zu gering. Zumindest das, was wir bisher wissen aus einzelnen Standorten, selbst Orte wie Köln, wo wir wissen, dass ungefähr 10% der Mutante zum Infektionsgeschehen beitragen, reicht noch nicht, dass wirklich das Infektionsgeschehen beeinflusst wird. Aber das könnte halt relativ schnell gehen. Das wissen wir aus anderen Ländern, dass das dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen dann aus den 10% 90% werden können. Und dann würde das Bild natürlich ganz anders aussehen.
Was bedeutet das denn mit Blick auf die Bund-Länder-Runde am kommenden Mittwoch, wo ja beraten werden soll, wie es nach dem 14. Februar weitergeht? Heißt das, man müsste eigentlich noch mehr Sicherheitspuffer einplanen bei allem, über das man nachdenkt?
Ja, ganz sicher. Also ich denke, für die Bund-Länder-Gespräche müssen wir auf jeden Fall bedenken, dass diese von der Politik ja auch vorgegebenen Grenze von 50, was die Inzidenz angeht, sehr hoch gewählt ist. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall die Inzidenz weiter absinken, eigentlich unter 20, besser wäre eigentlich noch unter 10, damit wir bei einem Wiederanstieg auch sofort Maßnahmen ergreifen können, die dann auch das Infektionsgeschehen wieder eindämmen. Zusätzlich hilft es uns natürlich auch, wenn die Inzidenz sehr niedrig ist, weitere Mutationen zu verhindern, weil je mehr Infektionsgeschehen ich habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Mutationen entstehen, beziehungsweise die vorhandene sich entsprechend weiter ausbreitet. Also das heißt, wir sollten deutlich mehr Puffer einplanen und die Lockdown-Maßnahmen eigentlich auch noch deutlich länger anhalten lassen, bis wir eben Inzidenzen haben, die in dem besagten Bereich von unter 20, besser noch unter 10 liegen.
Wie viel länger müssten wir durchhalten, um dahin zu kommen?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut sich die Bevölkerung jetzt auch dran hält. Wir erleben natürlich schon eine gewisse Müdigkeit und wir sehen natürlich auch, je weiter die Inzidenzen absinken, umso müder und umso weniger willig werden auch die Bürgerinnen und Bürger dem zu folgen, was verständlich ist. Das heißt, wir müssten dann aber eigentlich noch mindestens eigentlich bis Mitte März, Ende März durchhalten, bis wir eigentlich solche Inzidenzen erreicht haben. Also das wäre noch ein relativ langer Zeitraum.
Sie erfassen in Ihrem Modell ja auch die Wirkung verschiedener Maßnahmen zum Infektionsschutz und haben festgestellt, Schulschließungen haben schon einen recht großen Effekt. Die haben zumindest in der ersten Welle den R-Wert um bis zu 30% reduziert. Was halten Sie denn vor diesem Hintergrund von Überlegungen der Politik, die gerade angestellt werden, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen?
Ja, also wenn man das aus rein infektiologischer Sicht betrachtet, ist es sicherlich keine gute Idee, die Schulen wieder zu öffnen. Das haben also nicht nur unsere, sondern auch andere Studien gezeigt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass natürlich gesellschaftlich und auch aus bildungspolitischer Sicht das Vorgehen verständlich ist und natürlich auch die Maßnahmen abgewogen werden muss. Wir sollten daher also wirklich darüber nachdenken, auch bei einer weiteren Schulöffnung regelmäßige und flächendeckende Schnelltests an Schulen einzusetzen, damit wir dort wirklich auch Infektionen entdecken können und auch entsprechend nachverfolgen und eindämmen können.
Schauen wir noch auf die Intensivstation, auf die Belegung mit Covid-Patienten dort. Auch das analysieren Sie ja regelmäßig. Da gibt es ja eigentlich erfreuliche Entwicklungen von über 5.700 Betten. Anfang Januar ist die Zahl auf 4.200 gesunken, die also von Covid-Patienten belegt sind. Aktuell sind nur noch 16% aller Intensivbetten mit Covid-Patienten besetzt. Wenn dieser Trend anhält, heißt das, was die Krankenhäuser angeht, haben wir erstmal jetzt viel Wasser unterm Kiel?
Ja, richtig. Also zumindest deutschlandweit ist der Trend sehr erfreulich. Dort würden wir also Ende Februar ungefähr mit 2000 Intensivbetten rechnen können, was deutlich unter dem Peak der zweiten Welle liegt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es hier auch große regionale Unterschiede gibt. Beispielsweise im Saarland oder Schleswig-Holstein ist die Belegung immer noch sehr, sehr hoch. Also dort, wo auch Inzidenzen noch hoch sind, haben wir natürlich auch noch eine hohe Belegung.
Sie beraten ja auch verschiedene Landesregierungen, unter anderem auch die saarländische, wo die Zahlen gerade nicht so gut aussehen. Was raten Sie den Verantwortlichen denn?
Ja, das sind Dinge, die wir jetzt gerade noch analysieren, wo beispielsweise im Saarland eigentlich das Problem liegt, dass hier die Zahlen nicht sinken. Da gibt es eben die besagten Analysen, die eben zeigen, dass zusätzliche Ausgangssperren, wie sie beispielsweise oft im Ostdeutschland und auch in Bayern oder Baden-Württemberg verhängt wurden, etwas helfen. Wir haben natürlich auch noch eine Grenznähe. In Frankreich, unser Nachbardepartement, hat eine Inzidenz von ungefähr 250, also doppelt so hoch wie im Saarland. Da müssen wir natürlich einfach drüber nachdenken, wie können solche Infektionen möglicherweise auch über die Grenze durch potenzielle Schnelltestung von Pendlern oder sowas eingedämmt werden. Also ich glaube, hier ist noch Arbeit vorhanden und wir müssen schauen, wie wir das eben in den Griff bekommen.
Wir sind auf einem guten Weg, aber Luft für Lockerung gibt's kaum. Einschätzungen zur Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland waren das von Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.